Mit der Hilfe des Herrn möchte ich auf drei Bibelabschnitte eingehen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Aber mir wurde ein Gedanke wichtig, der in allen dreien Begebenheiten zu finden ist. Und wir wollen doch auch sehen, was uns das zu sagen hat. Und das erste Wort wollen wir lesen aus Lukas 19, und da die Verse 2 und 7, Lukas 19, den zweiten Vers. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und dann den siebten Vers. Als sie das sahen, nämlich die Menschen drumherum, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Wir kennen Zachäus, unsere Kinder, sie kennen alle Zachäus. Wir alle haben den Namen gehört, aber über Zachäus wissen wir nicht so viel. Er war aus dem Volk Israel, aber wie die Familienverhältnisse waren oder so, das wissen wir nicht. Aber wir erkennen, dass es ein Mensch war, der einen Ehrgeiz hatte, der etwas erreichen wollte, Karriere machen wollte. Das erkennen wir daran, dass er ein Oberster der Zöllner wurde. Wir wissen nicht, was sein Antrieb war, ob er sich vielleicht gedacht hat, dass er es mal besser haben möchte wie seine Eltern. Aber er suchte auf jeden Fall einen Weg, wie er Karriere machen kann und suchte, wie er sein Ziel erreichen kann. Und er verband sich mit den Römern, mit den Besatzern, die von den Juden auch glühend gehasst wurden, und wurde auch als Zöllner eingestellt, der vom eigenen Volk und im Namen von Rom und für Rom oftmals unberechtigte Steuern eintrieb, mit denen Rom dann seine Kriege finanzierte, seine Feldzüge, große Bauten und es sich gut gehen ließen. Und so wurde man sein schwer verdientes Geld oftmals hier los. Und Zachäus, er war in dem Ganzen durchaus geschickt. Das erkennen wir auch daran, dass er zum Obersten der Zöllner wurde. Also er hat tatsächlich Karriere gemacht. Und da die Zöllner auch für Rom arbeiteten, standen sie unter einem besonderen Schutz. Und viele haben diese Machtstellung auch missbraucht und haben überhöhte Steuern auch gefordert von den Menschen. Und das geschah, oder sie betrogen auf zweierlei Art und Weise. Einmal, dass sie von den Armen mehr verlangten, wie notwendig war, und sich die Differenz in die eigene Tasche steckten. Und zum anderen, von denen, die viel hatten, nahmen sie Geschenke, ließen sich bestechen, damit sie hier und da ein Auge zudrücken. Und all dies führte dazu, dass ein Zöllner recht schnell zu Geld kam, wohlhabend wurde, in einem gewissen Wohlstand leben konnten. Es war so, dass die Römer vom Volk Israel gehasst wurden, aber noch mehr hasste man die zum Verräter am eigenen Volk wurden. Und das waren unter anderem die Zöllner, die sich gegen ihr eigenes Volk wandten und zum Verräter daran wurden. Jetzt war es aber nicht so, dass man dafür bei den Römern sehr angesehen war, sondern man wurde von ihnen genauso verachtet, weil ein Verräter, er wird verachtet. Sie arbeiteten zwar mit Juden, stellten sie als Zöllner ein, aber in Wirklichkeit verachteten sie diese. Und wir lasen in Vers 7, dass die Menschen Zachäus einen Sünder nannten. Jetzt hätten wir vielleicht sagen können, ja, das waren bestimmt die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben ja schnell ein Urteil gesprochen und jemanden verurteilt. Aber wir lesen, als sie das sahen, murrten sie alle. Alle, die danach folgten, die das sahen, die Jesus hinterhergingen, sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. So wurde er unter dem Volk Israel angesehen. Das ist ein Sünder. Und ihr Lieben, sie hatten recht. Zachäus, er war ein Sünder. Er hatte viel Schuld auf sich geladen. Er hat betrogen, er hat gelogen, er hat sich bestechen lassen. Er war ein Sünder durch und durch, können wir sagen. Und es war so, dass Zachäus sich gesellschaftlich vollkommen ins Abseits manövriert hatte. Er hatte es zwar zu Wohlstand gebracht, aber er befand sich in einer Lage, aus der er nicht mehr rauskommt. Er konnte nicht zu den Römern gehen und sagen, ich mache jetzt nicht mehr mit, weil dann wäre er in Verdacht geraten, hätte sich verdächtig gemacht, dass er vielleicht ein Aufrührer ist, warum will er auf einmal nicht mehr für uns arbeiten? Hinzu kommt, dass sein Ruf bei seinen Landsleuten vollkommen ruiniert war. Mit einem Zöllner wollte niemand etwas zu tun haben. Man wollte nicht einmal gesehen werden mit einem Zöllner. Und hinzu kam noch die ganze Schuld, die Zachäus auf sich geladen hat. Er hatte so viele Menschen betrogen vom eigenen Volk. Er hätte nicht einfach zurückgehen können und sagen, hier bin ich. Und wenn man einmal in diesem Fahrwasser ist aus Betrug und Lüge, dann kommt man da auch nicht mehr heraus. Wir müssen sagen, dass Zachäus ein hoffnungsloser Fall war. Menschlich gesehen jemand, der sich gesellschaftlich völlig ruiniert hatte. Es gab kein Herauskommen aus dieser Situation, auch wenn er es sich vielleicht heimlich gewünscht hat. Aber Zachäus, er war ein hoffnungsloser Fall. Das zweite Bibelwort wollen wir aus Markus 5 lesen. Markus 5. Und dort die Verse 22 und 23 erstmal. Und siehe, da kam einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Als er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn eindringlich, meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Und dann den Vers 35. Als er, nämlich Jesus, noch redete, kamen einige vom Haus des Synagogenvorstehers und sagten, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du noch, den Meister? Jairus, ein verzweifelter Vater, er hatte eine 12-jährige Tochter und sie liegt im Sterben. Und was muss in so einem Vater vorgehen? Vielleicht haben wir unter uns den einen oder anderen, der sich da wiederfindet, der das erlebt hat. Es ist Verzweiflung. Das Kind, das man liebt, es liegt im Sterben. Und Jairus, er sucht einen Strohhalm. Er sucht einen Strohhalm, wonach er greifen kann. Er sucht irgendwo Hilfe. Und dann hört er von diesem Mann, diesem Jesus. Und wen er berührt, der soll gesund werden. Und er macht sich auf den Weg, um ihn zu suchen. Und er findet ihn und er wirft sich zu seinen Füßen und bittet ihn, komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Und Jesus möchte. Er möchte, er macht sich auf den Weg. Er will ihm helfen, er will seiner Tochter helfen. Und wenn es doch nur schneller gehen würde, wenn er sich doch mehr beeilen würde. Aber dass so eine Menschenmenge und alles drängt und drückt und man kommt nicht vorwärts. Und wie muss es in diesem Vater ergangen sein? Und auf einmal eine Aufregung. Jesus sagt, irgendjemand hat mich angerührt, ist von mir irgendwas ausgegangen, eine Kraft. Und man sucht und fragt, was ist hier los? Und dann erfährt man, hier ist eine Frau, die ihn heimlich angerührt hat von hinten und gesund wurde. Und es herrscht eine große Aufregung. Und alles ist beschäftigt mit dieser Frau und niemand denkt an dieses 12-jährige Mädchen. Jairus, niemand denkt an seine Tochter. Was muss in dem Vater in dem Moment vorgegangen sein? Alles war abgelenkt und niemand dachte an seine Tochter. Wertvolle Zeit, die verstreicht. Jesus wird aufgehalten. Und während sie noch in dem Gespräch sind, da kommen auch schon Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, aus seinem Haus und sagen, deine Tochter ist tot. Sie ist gestorben. Was bemühst du noch den Meister? Komm heim. Der Vater, was muss in ihm vorgegangen sein? Er hatte vielleicht noch ein Fünkchen Hoffnung. Er hatte noch ein kleines Fünkchen. Sie hat noch gelebt. Man konnte ihr noch eine Salbe geben, noch eine Medizin. Man konnte sie noch operieren. Vielleicht konnte dieser Jesus, von dem es heißt, dass er anrührt und sie werden gesund. Vielleicht konnte er sie anrühren und sie gesund machen. Aber jetzt war sie tot. Sie war gestorben. Alles war aus. Keine Hoffnung mehr. Alle seine Ängste, seine Befürchtungen, sie haben sich erfüllt. Eine hoffnungslose Lage. Das dritte Bibelwort, Johannes 5, die Verse 2 bis 5. Es gibt in Jerusalem beim Schaftor einen Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird und 5 Hallen hat. In diesen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Verdorrte, Schwache, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Dann Engel kam zu gewissen Zeiten in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Dort war ein Mann, der seit 38 Jahren krank gelegen hatte. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich diese Schriftstelle lese, dann überfällt mich so ein tiefes Mitleid mit diesem Mann. Ich weiß nicht, ob es uns auch so geht. 38 Jahre krank, schwer krank, viel gelitten. Ich bin noch keine 38 Jahre alt. Aber ich habe in meinem Leben schon einiges erlebt. Ich hatte eine schöne Kindheit und Jugendzeit. Ich hatte Freunde, mit denen ich meine Zeit verbringen durfte. Wir haben manches unternommen. Dieser Mann, er hat keinen Freund gehabt. Er hat keine Gelegenheit gehabt, das ein oder andere zu unternehmen. Ich habe manch einen Ausflug schon gemacht, manch einen Urlaub. Ich habe das schöne Wetter genossen und die schöne Aussicht, die schöne Natur. Dieser Mann nicht. Er kannte nur diese Hallen. Ich habe Geld verdient, viele Jahre gearbeitet, konnte mir manches leisten, kann meinen Lebensunterhalt verdienen, kann für mich sorgen. Dieser Mann, er hätte so gern gearbeitet, aber er war nicht in der Lage dazu. Sich irgendetwas zu leisten, sich irgendwas zu gönnen, daran dachte er nicht im Entferntesten. Ich habe Frau und Kinder, die mir Gott geschenkt hat. Dieser Mann, er war 38 Jahre, er hatte keine Familie. Ich habe ein Zuhause, wo ich immer wieder zurückkommen kann, wo ich mich erholen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Dieser Mann erkannte nur die Hallen und nur diesen Teich. Und er hatte nur einen einzigen Gedanken, ich möchte gesund werden. Und die Hilfe, sie war vor seiner Nase. Vor ihm, da war dieser Teich. Und immer wieder kam ein Engel, so heißt es, der dieses Wasser bewegte. Und derjenige, der als erstes hineinsteigt, der wurde gesund, egal was für eine Krankheit er hatte. Die Lösung so nah, die Hilfe direkt vor der Nase. Aber wir wissen nicht, was genau mit diesem Mann war. Er konnte nicht laufen, vielleicht konnte er sich nur vorwärts schieben. Vielleicht konnte er nur ganz langsam laufen, wir wissen es nicht. Aber jedes Mal, wenn er sich aufmachte zu diesem Teich und vielleicht war er kurz davor einzusteigen und dann stieg vor ihm einer ein und wurde gesund. Und wie schlimm muss es für einen Kranken sein, der schrecklich krank ist, Schmerzen hat und da ist eine Lösung, da ist Hilfe und ich bekomme keine Hilfe. Vielleicht wird gesagt, ich habe dies und jenes gemacht. Ich bin gesund geworden. Man setzt seine Hoffnung da rein. Hat nichts geholfen. Bei mir hat es nicht gewirkt. Vielleicht ist da irgendwas. Jemand hat gesagt, geh hier hin, da wird dir geholfen. Mir wurde geholfen. Und man macht diesen Weg und mir hat es nicht geholfen. Manches andere. Das Wasser bewegt sich. Hoffnung ist da. Man macht sich auf den Weg. zu diesem Teich, zu diesem Wasser, um hineinzusteigen. Man schleppt sich hin und direkt vor einem steigt ein anderer ein. Wie furchtbar, wie schrecklich. Es ist keiner da, der ihm hilft. Jeder ist nur mit sich selbst beschäftigt, um selber hineinzukommen, um selber Hilfe zu bekommen. Und wie mag sich dieser arme Mann gefühlt haben? Verbitterung, vielleicht Verzweiflung, Resignation oder alles zusammen. Auf jeden Fall war seine Lage eins, hoffnungslos. Die Lage war hoffnungslos. Findest du dich vielleicht in einer dieser Erzählungen wieder? Verstehst du, was Jairus gefühlt hat, was dieser Mann gefühlt hat, was Zachäus gefühlt hat? Kennst du es, in einer hoffnungslosen Lage zu sein? Hast du das erlebt? Es können unterschiedliche Sachen sein. Bist du vielleicht tief in Sünde und du kommst nicht raus? Du strampelst, du versuchst, dich zu befreien aus der Sünde, aber die Sünde ist wie ein Sumpf. Und je mehr du strampelst und versuchst, herauszukommen, umso tiefer zieht es dich hinein. Und du spürst, ich komme nicht raus. Dabei hat es so klein angefangen. Es hat so klein angefangen und es hat dich immer tiefer gezogen. Du wolltest doch gar nicht, aber du bist immer tiefer hineingekommen und du hast keine Hoffnung. Du hast keine Hoffnung, da rauszukommen. Bist du vielleicht körperlich krank? Viele Jahre. Keine Salbe hat geholfen, keine Kur, keine Operation. Vielleicht hat das ein oder andere kurze Linderung verschafft, aber dann war wieder alles beim Alten. Die Ärzte sagen vielleicht, sie können dir nicht helfen. Als du krank geworden bist und es noch nicht so schlimm war, da hattest du noch Hoffnung, dass alles gut wird. Aber es sind so viele Jahre vergangen und du hast keine Hoffnung mehr. Bist du vielleicht in so einer Lage? Hast du vielleicht große Pläne gehabt? Pläne, wie deine Zukunft aussehen soll? Und du hast gesagt, ich nehme meine Zukunft in meine Hände. Ich schaue nach meinen Plänen. Ich gestalte selber mein Leben. Und du hast dich nicht gescheut, das eine oder andere zu tun, wenn es nur zu deinem Vorteil war. Und du hast dich belastet und das Böse, was du getan hast, es verfolgt dich. Du hast es weit gebracht, aber jeder, der weiß, was du getan hast, er verachtet dich. Und vielleicht bereust du, was du getan hast und würdest es so gern rückgängig machen wollen. Du bist in eine Lage hineingekommen, wo du so gern hinaus willst, aber du scheinst gefangen zu sein. Es scheint keine Hoffnung zu geben, es gibt keine Hoffnung. So wie du auch schaust, du hast einen Weg gesucht heraus, aber es gibt keinen Weg. Vielleicht hast du in deinem alltäglichen Leben Schwierigkeiten, Probleme, Stürme, Anfechtungen, manches andere. Probleme, die andere dir bereiten, Kollegen, Schüler, Nachbarn, andere Menschen. Du wirst gequält und bekämpft. Vielleicht hast du einen Rechtsstreit, den du gar nicht gewollt hattest. Bist in irgendwelche Schwierigkeiten verwickelt worden. Bist in eine große finanzielle Notlage geraten. Unschuldig. Manches andere. Du bist in eine Lage geraten und du siehst keinen Ausweg raus. Haben wir sowas schon erlebt? Ich habe sowas erlebt. Eine Lage, wo es keinen Ausweg zu geben scheint. Und am Anfang hast du vielleicht gedacht, ich komme da irgendwie raus, aber jetzt bist du in einer Sackgasse. In einer Sackgasse und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst und du hast Angst. Du verspürst Angst, du kannst nicht schlafen, weil du dir Sorgen machst. Und du dich fragst, wo soll Hilfe kommen? Gibt es Hilfe? Vielleicht denkst du auch an jemanden anderen, an Angehörigen, an deine Tochter, an deinen Sohn, an deinen Bruder, an deine Schwester. Denkst du vielleicht an deinen Vater, an deine Mutter? Denkst du an einen Freund, eine Seele, die Gott gedient hat? Ihr habt viele gesegnete Stunden zusammen gehabt, gegenseitig erbaut und ermutigt, wart euch gegenseitig zum Ansporn. ein Freund, mit dem man sich über die geistlichen Dinge unterhalten konnte, diskutieren konnte und man einen Segen daraus empfangen hat. Aber der Feind, es ist ihm gelungen, die Seele zu betören. Sie hat die Welt lieb gewonnen wie ein Demas, hat sich von Gott abgewandt und ist tief in Sünde gefallen. Und du weißt nicht, was soll ich der Seele sagen? Kann ich ihr irgendwie helfen? All dein Reden und Bitten stößt auf taube Ohren und du traust dich gar nicht mehr, die Seele anzusprechen, weil du Angst hast, wenn du auch nur irgendetwas sagst, dann wendet sie sich ganz ab und fällt noch tiefer. Und du siehst die Seele und du siehst keine Hoffnung. Dieser Mann, er war 38 Jahre lang krank und war ohne Hoffnung. Liebe Seele, bis Jesus ihm begegnete. Zachäus, er hatte keine Hoffnung, irgendwie aus seiner Lage herauszukommen, bis Jesus ihm begegnete. Und Jairus, er sah seine Lage als hoffnungslos an, bis Jesus zu ihm sprach. Ein Mensch braucht Hoffnung. Hoffnung, wir brauchen es, es ist ein Grundbedürfnis, so wie Essen und Trinken, so wie Schlafen. Wenn wir nicht essen, dann sterben wir. Und wenn wir nicht schlafen, dann sterben wir auch. Wir können so nicht überleben. Ein Mensch, er braucht Hoffnung. Wir hören so oft von Menschen, die sich das Leben selber nehmen. Das sind verzweifelte Menschen, Menschen, die keinen Funken Hoffnung sehen. Würden sie noch irgendwo Hoffnung sehen, dann hätten sie das nicht getan, was sie getan haben. Sie sehen keine Hoffnung und sie sagen, so kann ich nicht weiterleben, so will ich nicht weiterleben. Ein Mensch, er braucht Hoffnung. Hoffnung lässt weiterleben, lässt vorwärts gehen, lässt weiter kämpfen, lässt vorwärts schauen. Hoffnung ist diese innere, zuversichtliche Ausrichtung, dieses positive Erwarten, dass irgendwas, was man sich wünscht, dass es eintrifft. Ein Mensch, er braucht Hoffnung. Zachäus, er hat auf eigene Kraft und eigene Weisheit gebaut, aber er musste all seine Hoffnungen begraben. Jairus, er hatte gedacht, dass vielleicht irgendeine äußere Handlung seiner Tochter noch helfen könnte, aber mit ihr sind auch seine Hoffnungen gestorben. Und dieser 38-Jährige, erst unzählige Male hat er sich zu diesem Teich geschleppt, aber seine Hoffnung, die ist gestorben. Er hatte keine Hoffnung mehr, hoffnungslose Fälle. Und genau dafür ist Christus gekommen, um Hoffnungslosen Hoffnung zu bringen, um Hoffnungslose zu helfen und um Hoffnungslose zu retten. Liebe Seele, Zachäus war ein hoffnungsloser Fall, bis Jesus ihm begegnete. Als er auf diesem Maulbeerbaum saß und hinunterschaute, voller Wehmut im Herzen, er suchte Jesus. Er war verzweifelt, das sehen wir doch daran, dass er als Oberzöllner auf den Baum steigt, egal was die Menschen jetzt noch reden, egal was seine Kollegen sagen, er möchte Jesus sehen. Wie verzweifelt war er doch. Und was mir so wichtig wurde, Jesus, er schaut hoch zu Zachäus, er sagt nicht, dir sind deine Sünden vergeben. Zu Jairus sagt er nicht, deine Tochter sei gesund. Und zu diesem armen Mann sagt er nicht, steh auf, sondern das allererste, was er diesen Menschen gibt, ist Hoffnung. Und er schaut hoch zu Zachäus und sagt, komm herab, steig herab. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Was muss in Zachäus vorgegangen sein? Er, der Sünder, der Betrüger, der mit dem niemand irgendetwas zu tun haben wollte, zu ihm möchte Jesus. Und in ihm steigt eine Hoffnung auf. Nie hätte er es gewagt, Jesus anzusprechen und zu sich einzuladen. Aber Jesus, er sieht diesen hoffnungslosen Fall und er lädt sich selber zu ihm ein. Ich weiß nicht, das heißt, Zachäus war ein kleiner Mann. Ich weiß nicht, wie lange er gebraucht hat, um auf diesen Baum zu kommen. Aber ich bin mir sicher, es war sehr schnell, dass er runterkam. Jesus wollte bei ihm einkehren. Hoffnung für einen hoffnungslosen Fall. Zu Jairus sagt Jesus, fürchte dich nicht, glaube nur. Es ist nicht gesagt, als die Menschen kommen und Jairus sagen, deine Tochter ist tot, da stehen, lesen wir nirgendwo, ja, dass er verzweifelt war. Aber Jesus erkennt die Herzen. Er sieht tief hinein. Und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, daran erkennen wir doch, was in diesem Mann vorgegangen sein muss. Auch Verzweiflung. Wie soll alles weitergehen? Das ist doch alles zu Ende. Aber Christus, Jesus, er lässt diesen Vater nicht im Ungewissenen. Er lässt ihn nicht in dieser Verzweiflung. Er gibt ihm eine Hoffnung und sagt, schau auf mich, glaube. Ich bin da. Ich kann helfen. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und den Kranken am Teich Bethesda fragt er, willst du gesund werden? Ihr Lieben, wollen wir uns doch mal in die Lage hineinversetzen. Wenn wir 38 Jahre schwer krank sind, wünschen wir uns, gesund zu werden? Ich denke, dass wir alle gesund werden wollen. Uns ist das klar, war es Jesus nicht klar? Natürlich war es Jesus klar. Aber warum stellt er diese Frage, willst du gesund werden? Das war doch sonnenklar. Jesus wollte diesem Mann Hoffnung geben. Da ist auf einmal jemand, der sich für mich interessiert. Da ist auf einmal jemand, der nach mir fragt. Da ist jemand, der mir vielleicht helfen kann. Eine Hoffnung keimt auf. Hoffnung nicht auf irgendwas, sondern Hoffnung auf Christus, bei dem Hilfe ist. Gott gibt immer wieder Hoffnung. Er lässt uns nicht ohne Hoffnung. Ich denke gerade an das Volk Israel. 400 Jahre in Gefangenschaft, haben wir am Sonntag gehört. Wir wissen nicht aus welchen Gründen, aber bis die Zeit erfüllt war. Was haben sie gefleht zu Gott und gebetet? Und die Lage war doch hoffnungslos. 400 Jahre. Und auf einmal, da ist ein Mann, Mose, von dem er ewig nichts mehr gehört hat. Der kommt und sagt, Gott schickt mich. Und er kommt, geht zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Mag da nicht ein Keim, ein bisschen Hoffnung aufgestiegen sein, dem einen oder anderen? War da nicht auf einmal etwas Hoffnung? Gibt es vielleicht doch Hilfe? Vielleicht doch Rettung? Ich denke an Goliath. Da steht er und sagt, komm einer her zu mir und kämpfe mit mir. Und wenn ich ihn besiege, dann seid ihr alle unsere Sklaven. Müsst alle für uns arbeiten. Und das Volk Israel, es zittert. Es hat Angst. Es gibt keine Hoffnung. Und so vergeht ein Tag nach dem anderen. Und auf einmal ein kleiner Junge, ein Knabe, kommt mit einer Schleuder und sagt, ich will kämpfen. Es ist unglaublich, dass man ihn gelassen hat, ja. Aber auf einmal ein kleiner Junge, eine kleine Hoffnung. Vielleicht ist doch noch Hoffnung. Gott hat von Anfang an den Menschen Hoffnung gegeben. Ich denke an Adam und Eva nach dem Sündenfall. Ja, sie mussten den Garten verlassen mit einer Hoffnung. Es wurde ihnen gleich gesagt, der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Ein Bild auf Christus. Sie mussten keinen Tag leben ohne eine Hoffnung. Sie mussten aus dem Garten. Sie hatten gesündigt. Sie haben vor Gott gefehlt. Sie hatten Schuld auf sich geladen. Aber Gott gab Hoffnung. Es wird Rettung kommen. Es wird Rettung geben. Und so sind Jahrhunderte und Jahrtausende vergangen. Viele Propheten, die geredet haben, die hingewiesen haben auf Christus, der kommen soll, auf die Rettung. Und dann kam er. Und die Hirten, sie haben gesungen, sie haben gelobt und Gott gepriesen. Waren ihre Sünden weg? Nein. Aber die Hoffnung erfüllte sich. Er war da, auf den sie alle gewartet haben. Er, auf den man seine Hoffnung setzen kann. Das Lamm Gottes, der Einzige, auf den man seine Rettung, seine Hoffnung setzen kann und setzen sollte. Nur in ihm findet man Hoffnung. Er selbst ist die Hoffnung. Und lasst uns mal 1. Timotheus 1, Vers 1 aufschlagen. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Christus, er ist unsere Hoffnung. Er ist lebendige Hoffnung, kein goldenes Kalb. Er ist lebende Hoffnung. Die einzige Hoffnung, auf die wir haben. Er brachte Hoffnung für Hoffnungslose, für hoffnungslos Verlorene. Da haben wir dazugehört. Oder gehören wir noch dazu? Ein jeder Einzelne von uns. Es gab keinen von uns, der es geschafft hat, aus eigener Kraft sich zu befreien, vor Gott Vergebung zu erwirken für das, was er getan hat. Keine Hoffnung. Für einen jeden Menschen, von jung auf in Sünden, alles hoffnungslose Fälle, kein einziger, für den es Hoffnung gibt. Aus menschlicher Sicht keine Hoffnung. Wir haben dazugehört. Epheser 2, Vers 12. Epheser 2, Vers 12. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ferngehalten von der Bürgschaft Israels und den Bündnissen der Verheißungen fremd. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ohne Gott zu sein, keine Hoffnung. Wir waren ohne Gott und ohne Hoffnung. Da haben wir dazu gehört. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nah geworden durch das Blut Christi. Christus, unsere Hoffnung, sein Blut, das für uns vergossen wurde, darauf dürfen wir unsere Hoffnung setzen, auf Christus. Er brachte Hoffnung für hoffnungslos Verlorene. Er brachte auch Hoffnung für Kranke und Leidende. Und es heißt, er nahm unsere Sünden auf sich, aber er nahm auch unsere Krankheiten auf sich. Und das ist auch Wahrheit. Das gehört zum Evangelium dazu, wir lesen es in der Schrift und darum ist da auch in Krankheit unsere Hoffnung. Und ich denke gerade an diesen jungen Mann, der von seinen Freunden durch das Dach gelassen wird. Und er wird vor Jesus niedergelassen und Jesus sagt zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben. Wie herrlich. Und dann wird gemurmelt und gesprochen. Wer ist dieser? Das hat er Vollmacht, so etwas zu tun. Und manches andere. Und Jesus sagt, auf das ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben und Kranke zu heilen, sagt er zu diesem, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Jesus, er kam für Sünder, er kam auch für Kranke, egal welche Krankheit es ist, egal wie schwer sie ist und egal wie lange sie schon gedauert hat und wenn sie 38 Jahre gedauert hat, und wenn es von Geburt an ist, wie bei diesem armen Mann, der am Tempel saß. Jesus, er brachte auch Hoffnung für die, die zerschlagen sind und die verzweifelt sind. Haben wir doch bestimmt alle erlebt, dass wir in einer Lage waren, wo wir verzweifelt waren, weil manches gekommen ist in unserem Leben. Und in allen Lagen ist er unsere Hoffnung, Christus. Aus menschlicher Sicht mag es unmöglich scheinen, rauszukommen. Unmöglich, da irgendwie Hilfe zu bekommen. Auch wir, die wir Gott dienen, wir können in solche Lagen geraten. Aber wir haben Christus, der unsere Hoffnung ist, unsere lebendige Hoffnung. Und auf den wir schauen können, den wir um Hilfe bitten können, den wir in unserer Not anrufen können. Und er hilft uns, er hört uns, er sieht uns. Er ist die lebendige Hoffnung, die wir haben, und wir dürfen ihn dann loben und preisen. Und wenn wir im Wasser einsinken und wenn wir die Wellen links und rechts sehen und wir sagen, ich sehe keine Hoffnung mehr, ich versinke, dann ist Jesus da und streckt seinen Arm aus. Und wir dürfen ihn ergreifen und er zieht uns raus. Wir haben dieses herrliche Evangelium, das wir verkündigen dürfen. Die Hoffnung des Evangeliums, wie es an die Kolosser heißt. Es gibt eine Hoffnung für einen jeden Menschen. Und die finden wir hier. Das ist Christus. Hoffnung für Verlorene, Hoffnung für Kranke, Hoffnung für Menschen in Not. Hoffnung ist mit Glauben auch eng verbunden. Und weil wir auf Christus hoffen, können wir auch glauben, dass er sein Wort halten wird. Wir können ihm vertrauen, wir können allen Verheißungen glauben, die wir im Wort Gottes finden. Und wenn wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, dann lässt er uns nicht zu Schanden werden. Er wird uns helfen. Er wird uns beistehen. Es ist nicht so, dass Jesus Hoffnung weckt, dass das Wort Gottes Hoffnungen in uns weckt und uns dann links liegen lässt, sondern er steht doch zu seinem Wort. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und wir können uns darauf verlassen. Und wenn wir auch mal warten müssen, und wenn es auch vielleicht nicht so kommt, wie wir uns es vorstellen, und wenn wir auch hinterherrennen müssen und rufen müssen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aber wenn wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, er wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Jesus, er hilft. Er sagt den Menschen bei Zachäus, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Ein Hoffnungsloser, der gerettet wird. Denn des Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Haben wir schon manches verloren doch, oder? Wo wir auch nie wieder gefunden haben. Und wir haben gesucht und es war nicht zu finden. Zachäus, er war hoffnungslos verloren. Aber Jesus ist gekommen, hat gesucht. Und er hat gefunden und er hat ihn gerettet. Er hat ihm geholfen. Die Tochter von Jairus, sie war tot. Die Lage war hoffnungslos. Aber Jesus sagt, Glaube. Jesus sagt, Glaube. Und dann heißt es, er nahm die Hand des Kindes. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen, es stand auf und war gesund. Und wir lesen im Vers 42, und sie staunten über die Maßen. Es ist zu staunen, wenn Hoffnungslose Hoffnung bekommen, Hilfe bekommen, gerettet werden. Es ist zu staunen für einen jeden, der es sieht. Und dieser Mann, der was 38 Jahre an diesem Teich lag, er hatte keine Hoffnung. Vielleicht hatte er sie nach 3 Jahren. Vielleicht hatte er Hoffnung nach 5 Jahren. Vielleicht auch noch nach 10. Aber jetzt hatte er keine Hoffnung mehr. Es waren fast 4 Jahrzehnte vorbeigegangen. Er hatte keine Hoffnung mehr, bis Jesus vor ihm steht und fragt, willst du gesund werden? Und der Mann hat Hoffnung. Und dann geht Jesus nicht einfach weg. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Und der Mann, er steht auf und er geht weg. Hoffnung, die auf Christus gesetzt wird und die sich erfüllt. Jesus ist Hoffnung, Hoffnung für hoffnungslos Verlorene, Hoffnung für hoffnungslos Kranke und Hoffnung für Menschen, die in hoffnungslosen Lagen sind. Gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus, der unsere lebendige Hoffnung ist. Amen.